Ist es. Leider, ich muss sagen, leider ist es das, weil natürlich viele innovative Lösungen wirklich da sind, aber es sind Insellösungen. Und alles, was eine Insellösung ist, ist aus meiner Sicht super schlecht skalierbar in die Standorte. Wir sprechen davon separaten Nutzerverwaltungen, die gepflegt werden müssen. Es ist Schulungsbedarf nötig. Die Startups haben teilweise eine sehr agile Entwicklung ihrer Apps. Das heißt, da kommen viele Updates, sodass ich da auch nachschulen muss. Also es sind wirklich innovative Punkte auf dem Markt, aber wir brauchen eine Schnittstelle zu einer gemeinsamen Branchensoftware, von der ich die Daten dann auch auswerten und pflegen kann. Sonst funktioniert das aus meiner Sicht nicht.
Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Marc Urban eingeladen. Er ist Leiter IT bei der Carpe Diem, also einen größeren Träger, würde ich schon sagen. Und die machen da eine ganze Menge spannendes Zeug. Aber bevor wir da reingehen, Marc, erstmal schön, dass du hier bist.
Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein, danke.
Ja, immer gerne. Ich bin ja sehr gespannt, was ihr jetzt aktuell macht. Im Vorgespräch habe ich ja schon ein paar Sachen erfahren, an denen du da so arbeitest. Bevor wir dazu aber kommen, vielleicht mal ein paar Worte zu dir. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass du jetzt als ITler in der Pflege gelandet bist?
Genau, du hast es schon klassisch gesagt. Ich bin wirklich von der Pike auf ITler, das gelernt. Komme ursprünglich aus der Automobilindustrie und es ist schon ein paar Jahre her, aber damals gab es sowas wie eine Automobilkrise. Du hast mit Sicherheit noch so ein bisschen Umschirm gehabt. Dann stand für mich auch eine Neuorientierung an. Und so bin ich tatsächlich in die Pflege gerutscht. Hier bei Carpe Diem gelandet, in der Zentralverwaltung. Und ja, jetzt zuständig für ja, die strategische IT-Ausrichtung der Unternehmung mit allen Facetten, die dazugehören.
Ja, und da bist du auch nicht erst seit gestern. Seit wann bist du bei Carpe Diem?
Das sind inzwischen über 10 Jahre tatsächlich, ja.
Wahnsinn. Ja, das ist natürlich auch
Ja.
eine Menge passiert. Carpe Diem ist ja ein größerer Träger, vor allem, ich glaube, stationärer Einrichtungen. Hast du da noch ein paar Zahlen für uns?
Genau. Wir sind in den letzten Jahren groß gewachsen. Wir haben inzwischen 35 Standorte, zählen 3.500 Mitarbeiter und versorgen 6.100 Kunden. Wir bieten aber das komplette Portfolio an. Das heißt wirklich von der stationären Altenhilfe über Tagespflegen, wir haben betreutes Wohnen, wir haben ambulante Dienste im Portfolio. Wir betreiben in jedem unserer Standorte wirklich hauseigene Restaurants und Großküchen, sodass wir auch da externe Dienstleister vermeiden, um eben die Servicequalität möglichst hoch zu halten.
Ja, krass. Und vor allem, wenn ihr dann so stark gewachsen seid, da hast du als ITler natürlich auch eine ganze Menge zu tun, ne? Die ganzen Standorte da auszustatten, Support zu leisten, etc. pp. Also, ich kann mir vorstellen, du hast einen stressigen Job.
Ja, ich habe ein gutes Team, ein verlässliches Team, die stärken mir den Rücken und es funktioniert einwandfrei, ja.
Wie ist denn das? Habt ihr eure gesamte IT in-house eigentlich abgebildet oder nutzt ihr jetzt ja auch, wie ich sag mal so, für die Sachen vor Ort in den Einrichtungen auf externe Partner?
Da sind wir wirklich besonders stolz. Wir versuchen das alles in-house zum einen zu hosten und auch mit eigenem Support abzudecken. Wenn das natürlich jetzt an größere Themen geht, wie Telefonie etc., dann haben wir einen Dienstleister für Telefonie und natürlich übernimmt den Support für unsere Branchensoftware auch Connext. Aber alles, was so im Alltag tatsächlich an IT-Projekt bei uns anfällt, das betreuen wir in-house, ja.
Habt ihr da auch so einen internen Helpdesk oder ähnliches? Also wenn dann, also mal ganz, ganz einfach gefragt, PC funktioniert nicht, Drucker funktioniert nicht oder ähnliches, können sich die Leute dann mit euch in Verbindung setzen, ihr bringt das in Ordnung oder wie?
Genau, wir betreiben wirklich einen klassischen Helpdesk mit kleinem Callcenter, sodass unsere Mitarbeiter auch wirklich hier bei uns landen und nicht irgendwie in einem externen Callcenter abgefertigt werden. Ja, sodass wir uns als IT-Abteilung dann auch als quasi interner Dienstleister für unsere Mitarbeiter verstehen.
Ja, wie viele Kollegen hast du da drin? Weil es ja eigentlich, also jetzt also bei einigen Trägern sieht man das schon, aber das ist ja noch lange nicht gängig, dass Pflegeheimbetreiber oder generell Pflegeträger eine eigene interne IT-Abteilung haben, die auch sowas wie ein Helpdesk abwickelt, weil, also was ich da meistens sehe, ist, dass man eben einen externen Dienstleister, ein externes Callcenter oder ähnliches hat.
Der Vorteil, den wir haben, ich bin relativ früh bei Carpe Diem eingestiegen, wo wir noch wenig Standorte hatten. Das heißt, das war IT-mäßig eine recht grüne Wiese, sodass wir damals schon den Fokus darauf gelegt haben, sehr viel zu standardisieren. Und das ist heute für uns ein enormer Mehrwert, weil wir dadurch sämtliche IT-Aufgaben mit einem sehr kleinen Team bearbeiten können. Ich habe insgesamt 6 Mitarbeiter in meinem Team. Und damit schaffen wir es wirklich, den Alltag gut zu stemmen.
Ja gut, wenn ihr natürlich da viel standardisiert habt, sowohl bei Software als auch bei Hardware, das sieht man ja auch nicht überall bei den Trägern, gerade bei Trägern, die halt durch Zukäufe schnell wachsen, da hat man dann halt schnell so ein ganzes Sammelsurium, sogar von verschiedenen Pflegedokumentationsanbietern bis hin zu verschiedenen Workstations da in den Einrichtungen selbst. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass du dir damit einen großen Gefallen getan hast, das Thema zu standardisieren. Ich finde es eh, also wir haben ja wie gesagt im Vorgespräch über ein paar Themen gesprochen, ich finde es eh sehr spannend, wie ihr das ganze Thema Infrastruktur angegangen seid, weil viele Hörer wissen das ja mittlerweile, ursprünglich bin ich ja mal in die Pflege gekommen, weil ich einen IT-Dienstleister für Pflegeeinrichtungen gründen wollte, weil ich gesehen habe, okay, irgendwie gefühlt 10-15% damals, 2018, 2019, haben überhaupt ein flächendeckendes WLAN, wenn überhaupt. Und ich hatte so, Mensch, so eine Standardtechnologie, so wirklich so eine absolute Grundlagentechnologie, die du für alles Weitere dann wiederum brauchst, was es so an coolen Lösungen gibt. Wenn das so hinterher ist, da muss man was tun, da ist ein Markt. Ich habe dann festgestellt, da muss man was tun, aber der Markt war nicht so wirklich da, mangels Finanzierbarkeit etc. Also so ein WLAN ist ja irgendwie auch teuer. Und du hast mir gesagt, viele eurer Einrichtungen sind infrastrukturell ziemlich gut eigentlich aufgestellt, ne?
Richtig, ja. Das Thema WLAN haben wir auch komplett eigenständig abgedeckt. Also wir haben da nicht auf einen externen Dienstleister zugegriffen. Das hat natürlich einmal die Projektkosten enorm gesenkt. Mhm. Nichtsdestotrotz, du hast es gerade schon erwähnt, WLAN ist teuer und auch Kabel müssen gezogen werden, ob mit oder ohne Dienstleister. Wir haben da einen sehr praktikablen Ansatz gefunden und haben gesagt, okay, wir fangen erstmal in den Wohnküchen an zu versorgen, weil in den Wohnküchen hatten wir PCs stehen, das heißt, da hatten wir auch eine Netzwerkversorgung. Das war relativ simpel, dort WLAN zu bringen. Das heißt, wir haben uns erstmal für eine entsprechende Lösung entschieden und haben gesagt, okay, wir möchten das natürlich skalieren, das Thema WLAN. Also war uns von Anfang an klar, wir brauchen eine zentral verwaltete Lösung. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir da irgendwie einzelne Fritzboxen stehen haben, die dann vor Ort administriert werden müssen. Das skaliert natürlich nicht. Deshalb haben wir da auf ein Cloud-System gesetzt, haben inzwischen 420 Access Points in der Unternehmung und merken jetzt, gerade in den letzten Monaten wird das massiv mehr. Genau, und so sind wir halt hergegangen, haben gesagt, okay, wir machen erstmal die Wohnküchen. Das sind 3 Wohnküchen pro Etage. So hatten wir schon mal einen ganz guten Ausgangspunkt. Und dann arbeiten wir uns eben von diesen Wohnküchen im Betrieb weiter in die Flure und somit näher an den Bewohner heran. Das sorgte natürlich dafür, dass wir sehr, sehr zeitnah erste Effekte sahen und auch mit Themen starten können, weil wir eben nicht diese 100%ige Ausleuchtung fokussiert haben, sondern wirklich gesagt haben, okay, erstmal wenig und dann im Betrieb fangen wir an, das dann parallel weiter auszubauen.
Also ihr habt quasi erstmal gesagt, Hauptsache, es ist jetzt erstmal was da. Es ist schon mal wesentlich besser, als es vorher war, aber es ist halt, es ist noch nicht 100%ig perfekt und dann habt ihr eben damit weitergemacht. Das sehe ich halt auch auf bei Trägern, die wollen es dann halt sofort alles 100% perfekt machen und dann kommt man irgendwie nie ins Start, dann holt man sich noch 100 Angebote ein von verschiedenen IT-Dienstleistern, merkt dann, oh, 100% perfekt wird ganz schön teuer. Und
absolut.
Ist ja auch vor allem irgendwie im laufenden Betrieb schwierig. Ich meine, wenn ihr da neue Kabel legen müsst, Bänder aufmachen müsst, wie habt ihr das gelöst? Das habt ihr wirklich einfach im laufenden Betrieb immer mal so nach und nach oder mussten da teilweise ganze Wohnbereiche mal stillgelegt werden?
Nein, also Stilllegen haben wir wirklich vermieden. Das hätte ich auch, glaube ich, hier nicht kein Go für bekommen. Zu Recht. Wir haben es teilweise, haben wir kleine Switcher auf die Station gesetzt, um eben die Kabelwege zu kürzen. Wir haben aber auch teilweise wirklich Projekte gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir verkabeln komplett vom Serverraum oder vom Hausanschlussraum aus neu, da wo es sich eben ergeben hat. Ne? Also haben wir Leerschächte gefunden, haben wir Leerrohre gefunden, dann sind wir den Weg gegangen, sodass wir da wirklich einen Mischbetrieb gehabt haben, immer unter dem Fokus, die Kosten-Wirtschaftsrechnung möglichst ausgeglichen zu halten. Mhm.
Und du hast gesagt, dass also die Anzahl eurer Access Points, die ihr gerade verbaut, das nimmt gerade in letzter Zeit ziemlich stark zu. Ist das von euch forciert oder sind das die Einrichtungen, die Druck machen und sagen, hey, wir brauchen's?
Das ist tatsächlich von den Einrichtungen ausgesteuert. Also natürlich verfolgen wir mit dem WLAN mehrere Strategien. Es ist natürlich einmal ein WLAN und da kommen uns auch die Access Points zugute, die eben mehrere WLANs ausstrahlen können. Sodass wir einmal unser Produktiv-WLAN haben, was natürlich für unsere Mitarbeiter gedacht ist, für Applikationen, für Apps etc. Wir können darüber auch ein Bewohner-WLAN oder eben auch ein Gast-WLAN ausstreuen. Und so schaffen wir es eben durch dieses eine Projekt gleich 3 Themen zu adressieren. Das ist Gast, Zugänge, Produktiv und Bewohner-WLAN. Und so kommt eben der Bedarf zustande. Ne? Wir haben Einrichtungen, die sagen, hey, wir haben jetzt hier vielleicht eine sehr unausgeleuchtete Ecke, da sind aber fitte Bewohner, die ganz gern WLAN hätten. Dann ist der Bedarf natürlich vom Seniorenpark ausgesteuert. Wir haben aber auch zentralen Bedarf, den wir sehen, wenn wir eben sagen, wir führen eine App ein und eben eine entsprechende WLAN-Messung machen, dass wir sagen, okay, da müssen wir strategisch einfach nochmal ein bisschen mehr WLAN hinbringen. Sonst funktioniert es nicht.
Ja, okay. Jetzt hast du selber das Thema, ihr führt eine App ein, angesprochen. Und ich glaube, wir haben, wenn ich mich jetzt ganz richtig erinnere, uns ursprünglich mal über den Jasper Böckel von Mio kennengelernt, mit dem ihr auch schon ziemlich lange zusammenarbeitet. Also für die Mio nicht kennen, ist am Ende des Tages eigentlich eine Kommunikations-App, würde ich sagen, also wo man jetzt auch immer mehr mitmachen kann am Ende des Tages. Ich habe mir das immer wie so einen einrichtungsinternen und mit Angehörigen geteilten Facebook-Feed vorgestellt, wo man dann sagt, okay, da steht halt drin, okay, Essen, Ausflüge etc., da können Angehörige etc. darauf zugreifen. Und in Zukunft will man sich ja da weiterentwickeln, dass man da auch Dienstleister für Wäsche und Co. eben mit anschließt. Die Kollegen von Mio haben gerade auch eine ziemlich große Finanzierungsrunde abgeräumt. Die sind auch erfolgreich mit der Marke. Und ihr wart meines Wissens nach ein relativ früher Kunde von Mio, ne?
Sind wir, genau. Jasper und Mio verfolgt mich jetzt schon seit 2018, glaube ich, haben wir die Zusammenarbeit begonnen und arbeiten nach wie vor super gern mit Mio zusammen. Und das war auch eins der ersten wirklichen innovativen Digitalisierungsprojekte, die wir hier gestartet haben. Allein schon, weil Mio ein Startup war und immer noch ist. Und ich freue mich auch darüber, dass sie diese Startup-Mentalität immer noch nicht verloren haben. Mhm. Die sind nach wie vor super nah an der Basis. Die entwickeln Features, die wirklich aus der Basis benötigt oder von der Basis gefordert benötigt werden. Also die haben es geschafft, sich immer noch nicht weg von ihrem Fokus zu bewegen. Und das macht Mio super spannend. Du hast es gerade mit so ein paar Themen angerissen. Gestartet haben wir mit der Bewohnerkommunikation oder mit der angehörigen Bewohnerkommunikation. Und das war im Nachhinein eine super Methode, um überhaupt mal eine App einzuführen, weil das sehr, sehr niederschwellig war. Es war wirklich, und Jasper, verzeih mir jetzt bitte, wenn ich das sage, es war nur das Teilen von Fotos. So. Das aber in einem abgeschlossenen und kontrollierten Rahmen. Das heißt, wir hatten einen sehr hohen Datenschutz. Das System ist nicht öffentlich. Es ist nur für eingeladene Gäste, die wir halt kontrollieren. Und das ermöglicht eben die Kommunikation zwischen uns als Pflegeheim und dem Angehörigen. Und dadurch, dass diese Funktion anfänglich noch so reduziert war, sorgte das eben dafür, dass die Schulungen sehr simpel waren. Das sorgte dafür, dass sehr schnell Routine und auch Vertrauen geschafft werden konnte. Sei es bei unseren Mitarbeitern, die vielleicht alle nicht so handyaffin waren, oder auch immer noch nicht sind, was auch völlig okay ist, oder eben auch den Angehörigen, die anfänglich gesagt haben, warum brauchen wir denn jetzt auf einmal eine App, um mit uns zu sprechen? Ne? Also nehmt doch einfach das Telefon. So, und allein diesen Prozess dann zu begleiten und auch den Angehörigen nahezubringen, okay, für dich ist vielleicht das Telefon gerade das angenehme Kommunikationsmittel, aber für uns ist das Telefon immer irgendwo zwischengelagert, zwischen wahrscheinlich Notfall und Pflege. Und dann da eben diese Routine zu schaffen und das Vertrauen zu schaffen, hat super funktioniert, weil die App vom Funktionsumfang damals sehr simpel war, aber trotzdem sehr gut gebaut. Also die App war schon immer simpel in der Nutzung, die war durchdacht, also das grafische Interface war sehr ergonomisch.
Er hatte ja ursprünglich auch mal ein Praktikum bei der Agaplesion, glaube ich, damals gemacht, wo ihm das so aufgefallen ist. Und das Erlebnis, was ihm so eng geblieben ist, also wie für alle, die jetzt Mio nicht so kennen, war, die haben, glaube ich, irgendeine Art von Ausflug gemacht oder ähnliches mit den Bewohnern. Und dann kam man wieder zurück und dann waren Angehörige da, haben eine Bewohnerin gefragt, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Und die Bewohner hat gesagt, ja, gar nichts, mit mir wird hier nichts gemacht. Also weil sie eben kognitive Einschränkungen hatte. Und eigentlich waren sie aber, hatten einen total schönen Tag. Und da hat er so gesagt, das ist ja total schade. Im Pflegealltag passieren so viele schöne Situationen, es wird so viel Tolles gemacht. Und das geht dann ganz oft eben auch unter, führt zu ja, unzufriedenen Angehörigen auch. Und das wäre dann, wenn man da nicht einen geschützten Bereich hätte, wo man sowas teilen kann eben mit Angehörigen und einrichtungsintern. Und so hat das ja dann anscheinend bei euch eben auch angefangen. Und mittlerweile kann es ja mehr. Also mittlerweile ist ja nicht nur Fotos teilen, ne?
Richtig. Das Schöne ist mit Mio, man kann eben auch über Funktionen sprechen, selbst wenn sie anfänglich noch sehr komplex oder vielleicht auch gar nicht zum Produkt anfänglich passend sind. Und so unmittelbar oder parallel zur Corona-Phase sind wir eben hergegangen und sind am Mio herangetreten und haben gefragt, ob wir nicht die Essensbestellung beispielsweise digitalisieren können, die Menübestellung der Bewohner, was bei uns immer noch zu dem Zeitpunkt zwar digital lief, aber das war mehr so ein Prozess, der analog gestartet ist und dann schlecht digitalisiert wurde. Du wirst das kennen, das waren die klassischen Strichlisten, wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann durch die Bewohnerzimmer gegangen sind und gefragt haben, darf es Menü A oder Menü B sein? Dieser Zettel wurde dann irgendwann mal auf eine Excel-Liste transferiert, dann wurde es in Excel gemacht und über irgendwelche Summenrechnungen wurden dann abstrakteste Summierungen für die Küche dann zusammengeführt. Super fehleranfälliger Prozess, super zeitintensiv, aber damals nach wie vor bei uns State of the Art, sodass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt schon die Bewohnerstammdaten in Mio drin, wir haben die Mitarbeiter drin, wir haben die Handys, vielleicht könnten wir darüber mal einen Neustart von diesem Prozess machen. Und ja, wir stellten uns das ursprünglich sehr, sehr simpel vor. Im Nachgang hat sich ergeben, dass diese Menübestellung wirklich doch recht komplex war. Aber auch da hat es Mio geschafft, durch intensive Befragungen der Mitarbeiter vor Ort, durch Analyse der Prozesse, durch Gespräche mit den Küchenleitungen und auch mit uns hier in der Zentrale, wirklich den Prozess zu optimieren und zu reduzieren, wirklich auf das Nötigste. Und das dann in App-Design zu kippen, was auch wieder so simpel und selbstverständlich ist, dass kaum Schulungsbedarf nötig ist.
Ja. Okay, und das hat also gut funktioniert. Also ich glaube, das ist auch das so eine wichtige Erkenntnis, dass Startups nicht in so einen Elfenbeinturm hineinwachsen, die erfolgreicher sie werden. Also das sieht man halt, also manche fangen ja gleich im Elfenbeinturm an, machen dann große Forschungsprojekte, arbeiten 3 Jahre an einer Lösung und merken dann, wenn sie auf den Markt kommen, okay, das funktioniert irgendwie in der Praxis jetzt doch nicht. A, also weil es halt an der Zielgruppe vorbei entwickelt wurde, B, weil es halt nicht finanzierbar ist zum Beispiel. Das sind also die beiden großen Punkte. Und ich sehe das aber auch immer wieder bei Startups, das müssen wir uns beim CareTab ja auch immer bewusst machen. Es gibt immer so eine Tendenz, je erfolgreicher man wird, desto größer auch die Zahlen werden, desto mehr Kunden es gibt und so weiter, desto mehr ist die Tendenz da, sich so ein bisschen davon abzukoppeln, so ein bisschen so zurückzulehnen und zu sagen, ach naja, wird schon, das machen die alles schon und wir haben dann die tollen Ideen intern im Team. Und ich glaube, das ist das, was Mio da geschafft hat, ist sehr bemerkenswert, dass sie eben trotz dessen, dass sie eben auch schnell gewachsen sind, mittlerweile auch sehr erfolgreich sind, so nah an Kunden wie euch dran geblieben sind, ne? Und das kann man vielleicht so als Tipp an alle Startups, die da draußen so sind, nur mitgeben, dass man sich das beibehält. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolgsfaktor für erfolgreiche Technologieunternehmen bei uns in der Branche. Ein anderes Technologieunternehmen, mit dem ihr gerade einen ähnlichen Prozess durchmacht, ist ja Voice, habe ich mitbekommen. Also da seid ihr auch gerade dran, das zu implementieren. Wie ist denn da der Stand?
Richtig. Mit Voice haben wir intensiven Kontakt aufgebaut letztes Jahr zur Altenpflegemesse. Kurz nach der Altenpflegemesse sind 2 Pilotprojekte gestartet, die auch wirklich lange liefen, so dass wir uns jetzt Anfang des Jahres committed haben, den entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben und Voice jetzt Träger intern komplett ausrollen werden. Wir haben 2000 Lizenzen abgenommen und befinden uns jetzt gerade im Rollout. Genau.
Ja, das ist eine ganze Menge. Das heißt, ihr wart dann so überzeugt, solche Pilotprojekte vom Feedback eurer Pflegefachkräfte, auch von der Art und Weise, wie dokumentiert wurde, dass ihr wirklich gesagt habt, das lohnt sich, im gesamten Träger auszurollen, ja?
Absolut. Also das Feedback zu Voice war wirklich super positiv. Die App funktioniert einwandfrei. Wir haben in den letzten Jahren mehrere Versuche schon mal unternommen, in die mobile Dokumentation zu gehen. Mhm. Das hat nie sonderlich gut funktioniert.
Hat er damals noch klassisch halt über den Touchscreen, dass man da eine Eingabe auf dem Telefon, genau, oder Tablet zum Beispiel hatte, ne?
Richtig, genau. Angefangen hat das Ganze über Smartphones. Dass wir dann, und ich meine, du weißt es selber aus deiner Praxis, Pflege ist sehr, sehr ehrlich. Mhm. Wir haben die ersten Smartphones eingeführt und das kam sofort das Feedback, nee, Jungs, also was ihr euch da im Büro überlegt habt, das ist mal gar nichts. Und das Feedback war auch authentisch und auch nachvollziehbar, weil es kam so als erster Punkt so, ja, wie stellt ihr euch das denn vor auf diesem kleinen Display? Da sollen wir jetzt anfangen, eine Pflegedoku einzutippen oder vielleicht auch nur Notizen oder Vitalwerte. Dann ging das schon los mit, wo sollen wir denn überhaupt dokumentieren? Sollen wir das im Bewohnerzimmer machen und uns dann stillschweigend neben den Bewohner stellen und dann jetzt mal 5 Minuten lang tippen? Sollen wir das auf dem Flur machen, zwischen gegebenenfalls Angehörigen, Gesprächen und dem Alltag, der auf dem Flur stattfindet? Das funktioniert nicht, Jungs.
Ja.
Das war so das sehr schnelle Feedback. An ITler, wie wir sind, haben wir uns dann gedacht, okay, komm, kriegen wir hin, machen wir einfach Tablets. So, dann haben wir halt gedacht, okay, damit ist jetzt wirklich alles gelöst und das Thema kleines Display ist ja auch passé. Und wir haben dann in unserem Mobile Device Management, können wir vielleicht auch gleich nochmal zu reden, gesehen, dass wir zwar jetzt Tablets eingeführt haben, aber die nach den ersten 24 Stunden einfach als inaktives Gerät auftauchen.
Also es wurde nicht gut genutzt, ja, meinst du?
Es wurde nicht gut genutzt. Wir sind in die Standorte gefahren, haben auch dann nochmal mit den Pflegedienstleitungen, mit den Einrichtungsleitungen gesprochen, sind über die Wohnbereiche gegangen und haben gesehen, dass diese Tablets jetzt neben den stationären PCs liegen.
Ja.
Im Stützpunkt.
Ja, ja.
So, ja. Auch da natürlich, klar, Display war dann wieder groß, aber es war zu groß, um es im Alltag an der Pflege überhaupt am Mann oder an der Frau zu haben. Ja, in der Pflege kannst du dir nicht noch irgendwie so ein Tablet umhängen.
Ja, ja.
Das leuchtet ein in der Praxis, klar. Das waren halt unsere ersten Versuche, mobil zu dokumentieren. Grandios gescheitert.
Und dann hast du euch gesehen auf der Messe und hast gesagt, okay, jetzt wagen wir nochmal den Versuch, letzter Versuch quasi zur mobilen Dokumentation.
Richtig, und ich war anfänglich wirklich skeptisch, weil ich gedacht habe, aha, Sprachdoku im Alltag, in dem Trubel, der da in unseren Seniorenparks stattfindet, auch mit der Akustik teilweise, wie gut funktioniert das, wie gut interpretiert die App die Daten, wie gut klappt auch die Sprachtextumwandlung. Und ich muss sagen, die Jungs haben mich eines Besseren gelehrt. Das funktioniert einwandfrei und es zeigt auch das Feedback von unseren Häusern. Wir haben jetzt 6 Einrichtungen, die damit produktiv stand jetzt arbeiten. Und wir sehen es in den Nutzerzahlen, diese inaktiven Geräte, die gibt's nicht mehr. Also jedes Handy, was wir in den Wohnbereich geben, wird genutzt. Und auch die Dokumentationszahlen, wir sprechen hier von ca. 1600 Dokumentationseinträgen pro Haus, die darüber gehen, und wir haben Häuser so zwischen 70 bis 80 Pflegeplätzen im stationären Bereich. Das wird super gut aufgefasst.
Also der Claim,
es
wird mehr dokumentiert, es wird strukturierter dokumentiert und man braucht dafür weniger Zeit, der stimmt.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und das Schöne ist, und das spiegelt uns auch immer die Pflege zurück, dass das wirklich einmal ein Projekt ist, was sofort einen Mehrwert zeigt. Ne? Also es ist nicht so, dass wir anfangen mit irgendwelchen bürokratischen Projekten und Begehungen machen und Prozessanalysen starten, sondern wir gehen in den Standort, schulen die Mitarbeiter, das findet an einem Tag statt, und im Anschluss geben wir die Geräte in die Hände der Mitarbeiter und die dokumentieren damit. Das heißt, wenn du dir die Statistiken anguckst, dann siehst du, da ist der erste Peak vom Schulungstag und am zweiten Tag geht die Nutzung nach oben. Und die Nutzung geht auch nicht mehr runter. Das hat halt einen enormen Mehrwert, weil die Mitarbeiter dann auch wirklich mal sehen, hey, das ist mal eine Lösung, die funktioniert, und die funktioniert jetzt.
Ja, Digitalisierung kann auch cool sein.
Ja.
Nee, kann auch cool sein. Ja, ich glaube, das ist dann auch ein wichtiger Step für die Einführung weiterer Sachen. Du hast gerade noch Mobile Device Management selber angesprochen. Das heißt, ich meine, als Teil, also, du hast ja selber schon gesagt, ihr habt vieles standardisiert, ihr habt mit einem kleinen Team müsst ihr sehr viele Standorte eben betreuen. Das funktioniert eben nur durch Zentralisierung, durch Standardisierung. Ein Tool, was ihr nutzt, ist mit Mobile Device Management, habe ich jetzt so rausgehört. Das heißt, darüber preiset ihr wirklich alle Smartphones, alle Tablets, wenn es denn noch Tablets überhaupt irgendwo gibt, über eine Software, oder was?
Genau, ja. Das, was wir uns ja immer mit der Software angucken oder wenn wir hier auch über Startups sprechen, dann ist das ja immer nur so die Spitze des Eisbergs. Mhm. So, diese ganze Infrastruktur, die liegt ja eigentlich darunter und auch die Vorbereitungen, die liegen ja dahinter. Und also aus meiner Praxis kann ich sagen, ohne solche Tools funktioniert es eben gar nicht. Wir haben jetzt über 700 Handys in der Unternehmung. Wenn ich mir vorstelle, die händisch verwalten zu müssen, bei einem App-Rollout, bei einem Update, bei einem neuen WLAN, was wir ausstrahlen wollen, dann funktioniert das
nicht beschäftigt
ohne eine zentrale Verwaltung. Genau. Ja. Und so haben wir eben diese zwei Punkte, die sich super ergänzen. Das ist zum einen das zentral verwaltete WLAN und halt unser Mobile Device Management. Gibt es ein App-Update, können wir das einmal einspielen. Wir können steuern, in welche Standorte es sich verteilen soll. Das funktioniert automatisiert.
Mhm. Das Schöne bei Voice ist ja auch, dass die eine direkte Schnittstelle zu eurem zu eurer Pflegesoftware am Ende des Tages haben, also zu Vivendi. Ist das für dich mittlerweile ein Ausschlusskriterium eigentlich für Software? Also das also ist ja Stand heute, obwohl es in allen, also vielen anderen Industrien mittlerweile Standard ist, so Schnittstellen, offenes Ökosystem zu haben, ist es ja in der Pflege immer noch leider nicht unbedingt so. Also es gibt bestimmte Anwender wie Vivendi und Co. und gerade auch die Startups, die sich dann eben da anknüpfen wollen, die das schon gut machen, aber es ist noch längst irgendwie nicht gängige Praxis. Und wie nimmst du das jetzt als Leiter IT bei einem größeren Träger wahr? Du bekommst mit Sicherheit viele, viele Anfragen pro Woche von Startups, die sagen, hey, wir haben hier eine tolle Lösung, setz uns doch mal ein. würdest du sagen, sowas ist mittlerweile für dich ein Ausschlusskriterium, wenn es keine Schnittstelle zu Vivendi zum Beispiel hat?
Ist es. Leider, also ich muss sagen, leider ist es das, weil natürlich viele innovative Lösungen wirklich da sind, aber es sind Insellösungen. Und alles, was eine Insellösung ist, ist aus meiner Sicht super schlecht skalierbar in die Standorte. Wir sprechen davon, separaten Nutzerverwaltungen, die gepflegt werden müssen, was natürlich dann auch bei der Fluktuation in der Pflege natürlich nicht zu verachten ist. Es ist Schulungsbedarf nötig. Die Startups haben teilweise eine sehr agile Entwicklung ihrer Apps. Ja. Das heißt, da kommen viele Updates, sodass ich da auch nachschulen muss. Also es sind wirklich innovative Punkte auf dem Markt, aber wir brauchen eine Schnittstelle zu einer gemeinsamen Branchensoftware, von der ich die Daten dann auch auswerten und pflegen kann.
Ja.
Sonst funktioniert das aus meiner Sicht nicht.
Ja, finde ich aber einen wichtigen Punkt, den glaube ich auch viele am Anfang nicht so auf dem Schirm haben. Und die Startups sind natürlich dann ein bisschen in der Zwickmühle, weil wie gesagt, also Connex wie Vivendi, die haben da eine tolle Doku, da kann man sich wunderbar anknüpfen, das ist kein Problem, aber viele andere haben das eben leider noch nicht in der Form und leider nutzen halt nicht alle Pflegeeinrichtungen, zum Beispiel nur Anbieter, die eben so offene Systeme haben, wo man sich anbinden kann. Also für uns ist ja zum Beispiel auch ein Thema. Jetzt nicht so wichtig wie bei einem Voice zum Beispiel, die Pflegeloop, also die Care-Table kannst du im Zweifel auch in so eine Einrichtung rollen und der funktioniert autark, ne, ohne große Anbindung. Aber trotzdem haben wir gesagt, für uns auf unserer Product Roadmap ist es eigentlich unerlässlich, dass wir jetzt in Zukunft eben uns dort an den Vivendi zum Beispiel anbinden, weil wir haben auch am Anfang mal den Test gemacht und gesagt, hey, du hast eine Bewohnerverwaltung auf dem Care-Table drauf, dass du für jeden Bewohner individuelle Inhalte zum Beispiel hast. Ne? Und dann haben wir aber schnell gemerkt, das wird so gut wie gar nicht genutzt, ehrlicherweise, weil, wie du schon gesagt hast, doppelt irgendwelche Bewohnerlisten pflegen etc. Da hat halt keiner die Zeit, keiner die Lust drauf. Und das haben wir uns dann relativ schnell wieder verabschiedet und haben gesagt, okay, wenn wir das machen, Bewohner individuelle Inhalte etc. dort einpflegen, dann in Zukunft nur noch über eben die Schnittstelle zur Pflegedoku, dass man sich zumindest die Bewohnerlisten etc. daraus laden kann und die automatisiert angelegt werden, diese Bewohnerprofile. Da sind wir jetzt gerade dran und von daher kann ich verstehen, dass du sagst, hey, es gibt viele coole Lösungen, die technologisch auch sicherlich sinnvoll sind, aber die müssen erstmal einen gewissen Reifegrad, und dazu zählt eben auch die Schnittstelle, erreichen, bevor ihr sie gerade in so einem großen Träger wie ihr seid einsetzen könnt.
Ja, auch für den Care-Table kann ich mir das natürlich super gut vorstellen, wenn du dann eben nicht nur Bewohnerlisten synchronisierst, sondern gegebenenfalls auch wieder Nutzungszeit zurückspiegelst. Also, dass du dann eben über Vivendi NG etc. auch mal auswerten kannst, hey, rentiert sich diese Anschaffung überhaupt oder sie wird sich rentieren? Ich sehe das ja in unserer Einrichtung in Bad Driburg, hat ja ein Care-Table, die möchte den auf keinen Fall mehr missen. aber das dann auch mal faktisch zu belegen und vielleicht auch mal Richtung Geschäftsführung zurückzumelden, ist natürlich ein immenser Mehrwert. Ne? Und mit Sicherheit wirst du so ein Feature auf dem Care-Table schon haben, aber eben nicht den Zugang zu Vivendi-Software.
Ja, genau. Deswegen, also diese Analytics nenne ich es jetzt einfach mal, dass man das auswerten kann, okay, wie wird das genutzt, das hat man ja schon, aber es ist halt vor allem aktuell für uns intern, damit wir in der Produktentwicklung weiterkommen. Uns fehlt halt noch so ein bisschen dieses nach außen zeigen, guck mal, wie viel das eigentlich genutzt wird, so wie du schon sagst, damit man eben auch ein bisschen weiter oben dann sagen kann, hey, schau mal, eigentlich brauchen wir noch einen zweiten und einen dritten. Einer ist
genau,
für 80 bis 100 Bewohner und aber da sind wir auf jeden Fall dran, Das kann ich verstehen. Nee, ansonsten gibt es andere Projekte, an denen ihr gerade arbeitet. Also WLAN-Infrastruktur generell haben wir besprochen, Schnittstellen haben wir besprochen, Voice und Mio so als, ich sag mal, so Vorzeigeprojekte auf jeden Fall. Gibt es andere Themen, mit denen du gerade ein bisschen liebäugelst, was Software angeht? Oder sagst du, mit Voice Rollout seid ihr erstmal beschäftigt?
Ja, der nächste wichtige Punkt auf der Agenda wird auf jeden Fall die Telematik-Infrastruktur sein. Und ich meine, ich habe heute die letzten Statistiken gesehen. Da hieß es, glaube ich, 600 Pflegeheime sind aktuell erst angebunden. Das zeigt natürlich auch, dass da irgendwie noch Bedarf besteht, das System für uns überhaupt anzupassen.
Ja,
Sei es Hardware.
Wie weit seid ihr damit? Also seid ihr schon angeschlossen an die Telematik-Infrastruktur oder noch nicht?
Tatsächlich nicht. Wir verfolgen das still und interessiert aus dem Hintergrund. Haben auch schon überlegt, die ersten Pilotprojekte zu starten, aber zögern aktuell noch, weil einfach noch so viel unklar ist. Sei es mit den Konnektoren, die angeschafft werden, mit den Heilberufeausweisen, wo auch die Finanzierung noch nicht so ganz klar ist. Ja, also verstehe mich bitte nicht falsch, Telematik-Infrastruktur, super Projekt. Sehe ich immensen Mehrwert für das gesamte Gesundheitswesen. Aber ja, mal gucken, wie es sich entwickelt.
Ja, die Praxis im Alltag ist ja noch nicht so richtig festgelegt. Also ich hatte ja den Bernhard Rappenhöhner im Podcast. Der war einer von, ich glaube, 88 Pflegediensten, die eben dort schon mal im GKV-Modellprojekt angeschlossen wurden, da Praxis sammeln konnten. Der hat eigentlich gesagt, okay, so schlimm, wie es jetzt diskutiert wird, ist es eigentlich nicht. Na gut, man muss natürlich schauen, im Modellprojekt wird denen natürlich auch vieles nochmal leichter gemacht, würde ich vermuten. aber der hat gesagt, ey, okay, Heilberufeausweis anmelden, jetzt über wen? Das läuft ja über die Person quasi, nicht über die Einrichtung. Das ist erstmal schon genau. ein bisschen komisch. Dann hat er aber gesagt, okay, einfach mal loslegen. Er hat gesagt, es war weniger schlimm und weniger teuer, als er ursprünglich vermutet hätte. Jetzt war ich letzte Woche bei einem Vortrag des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin, Teltow ist es, glaube ich. Und da war auch jemand im Publikum, die sich eben damit schon beschäftigt haben für einen Standort. Und der hat das genaue Gegenteil gespiegelt. Der hat gesagt, boah, allein diesen Heilberufeausweis zu beantragen, das war ein halbes Jahr Papierkrieg. also
Wahnsinn, ne?
Das scheint noch nicht so ganz standardisiert zu sein, wie man da vorgeht. Und es gibt irgendwie auch wenig irgendwie Best-Practice-Leitfäden, wie man da jetzt als Einrichtung wirklich vorgeht. Also vielleicht für mich mal ganz interessant, vielleicht sollte ich neben dem Pflege-Digital-Report mal noch einen Leitfaden Telematik-Infrastruktur anstoßen.
Telematik-Infrastruktur,
der wird gut ankommen.
Ja. Absolut, wirklich.
Da blicke ich halt selber zurzeit noch nicht genug durch, um ehrlich zu sein. Und von daher muss ich mal schauen, mit wem man da nochmal ins Gespräch kommt, um das nochmal weiter zu vertiefen. Spannendes Thema, bin ich auf jeden Fall bei dir, aber irgendwie wird der Anschluss selbst gerade ein bisschen, also irgendwie weiß keiner so richtig, was er gerade zu tun hat, und das ist natürlich dann schade.
Ja, und du siehst ja dadurch, dass der Start immer weiter verschoben wird fürs Gesundheitswesen oder für die Pflegebranche, zeigt das natürlich auch, dass da im Hintergrund noch vieles unklar ist.
Ja, ansonsten, letzte Frage des Podcasts. Was sind denn so, würdest du sagen, für euren Betrieb in den Pflegeeinrichtungen, in den Pflegediensten, so die drei wichtigsten digitalen Lösungen? Also ein paar hatten wir ja schon besprochen. Also was sind so Lösungen, auf die du und deine Kollegen auf jeden Fall nicht mehr verzichten wollen würdet?
Super spannende Frage. Ich möchte hier noch eine kleine Lanze oder eine große Lanze auch für die Branchensoftware brechen, die ja in der Regel so ein bisschen aktuell auch immer in den Hintergrund rutscht. Bei uns ist es beispielsweise Connex Vivendi. Man muss sich immer vor Augen halten, dass ohne diese Basis wären ja die ganzen Projekte, die wir gerade da draufsetzen, gar nicht möglich. Und wir sprechen häufig inzwischen, unter anderem auch durch die Voice-Einführung mit dem technischen Support von Connext und was da auch im Hintergrund an Arbeitsleistung investiert wird, um solche Lösungen möglich zu machen, das ist wirklich immens. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich vorher drei PCs auf einer Wohnküche stehen hatte, die regelmäßig Informationen in das System reinfließen lassen oder auf einmal mit Handys unterwegs bin, die permanent synchronisiert sein müssen über ein WLAN und natürlich auch permanent Datenbankanfragen stellen. Das ist natürlich immens, was da im Hintergrund gerade von Connext auch umstrukturiert werden muss. Deshalb da nochmal Hut ab an die Kollegen. Das System möchte ich auf jeden Fall nicht missen als Basis. Über die Startup und innovative Lösungen haben wir, glaube ich, gerade genug gesprochen. Deshalb hier dann noch so ein bisschen der Verweis nach wie vor auf die Apotheken-Arzt-Kommunikation, wo ich denke, da muss ich auch einiges tun. Nach wie vor ist es immer noch so, gerade im ländlichen Bereich, dass wir viele Ärzte haben, die auf Fax angewiesen sind. Kriegen wir tagtäglich inzwischen Fehlermeldungen, weil die Faxe aufgrund der digitalen Anschlüsse einfach nicht mehr durchgehen. Auch da haben wir suche ich händeringend nach einer zentralen und finanzierbaren Lösung. Hoffe, dass da Connex hat da ein paar schöne Module im Angebot. Mio ist vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung unterwegs. Vielleicht tut sich da noch was. Also das wäre so mein zweites Tool. Und ja, als drittes Tool, auf das ich aus IT-Sicht, und das ist jetzt rein egoistisch, gar nicht mehr verzichten möchte, ist ein vernünftiges Security-Tool. Fällt, wenn wir im Alltag drüber sprechen, häufig hinten über. Gerade was da nötig ist, um eben die Systeme abzusichern, damit eben auch die Daten, die wir alle erheben, sicher bleiben und auch uns vor Mail-Spam und vor Mail-Viren und Phishing-Mails schützen, ist das auf jeden Fall auf meiner Liste eins der dritten Tools, die ich in meinem Alltag nicht mehr missen möchte.
Lässt sich wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger schlafen. Ich meine, es gibt ja nicht nur eins, zwei, auch größere Pflegeeinrichtungen oder Pflegeträger, besser gesagt, die dann auch mal das Problem hatten, dass sie gehackt wurden, dann eine Zeit lang überhaupt nichts mehr ging. Und in dem Bereich, in dem wir uns befinden, mit Gesundheitsdaten, also sehr sensiblen Daten, natürlich eine schwierige Nummer. Und da hatte ich ja auch einen Podcast, den Christian Schulz von der Diakonie Salem, dem genau das passiert ist, wo dann auf einen von heute auf morgen alles verschlüsselt war und dann gesagt wurde, naja, bezahlt uns oder hier kommen dann die Daten nicht mehr an. Das ist natürlich so worst case in der Pflege. Also
absoluter Worst Case, ja.
Das möchte man sich gar nicht ausmalen. Ja, bin ich beide. Ist natürlich jetzt kein cooles, hippes Thema Security, aber da sollte man auf jeden Fall mehr drüber sprechen. Muss man mal gucken, wie man das auch im Podcast noch ein bisschen mehr anbringen kann. Ansonsten, Marc, ganz lieben Dank für die ausführlichen Einblicke, was ihr gerade macht. Ihr seid da an vielen spannenden Projekten dabei. Ich finde es auch cool, dass ihr eben auch Startups, jungen Unternehmen, wenn sie gewisse Features haben, eben die Chance gebt und mit denen dann auch wächst. Und ja, ich würde mich freuen, wenn man sich bald mal wieder sieht.
Sehen wir. Spätestens auf der Altenpflegemesse, denke ich.
Ja, das stimmt. Daher, bis dahin, ja. Wa? Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao, Christoph.